So, vielen Dank, Hans Uli. Was ich an dir ganz speziell liebe, ist einfach, ich kenne nicht viele Unternehmer, die so leidenschaftlich sind und auch niemand, der mit Zahlen so locker umgeht. Ja, habe ich 50 Millionen verloren, habe 10 Millionen investiert, weil meine Schwiegereltern sind ja auch Unternehmer, aber die haben nie über Zahlen geredet und ich liebe das. Du bist so ehrlich und transparent und hast so einen Drive. Das ist wirklich eine grossartige Stärke von dir und ich kann mega viel von dir lernen. Können risikofreudig sein im Leben, einfach grossartig. Nochmal Applaus aus dem Hans Uli, wirklich. I love it. Guten Mann. Jetzt können wir über Leiterschaft möchte ich reden. Wie kann man Kirche sehr, sehr innovativ leiten? Ich möchte ganz kurz anfangen mit einer Geschichte von mir. Und zwar, ich bin katholisch aufgewachsen, bin mit 18 zum Glauben gekommen. Und mit 22 habe ich einen Mann kennengelernt in Lausanne, im Welschland. Gibt es auch Menschen? Genau, und er ist zu mir und meine Frau angegangen. Meine Frau hat ausgesehen, wie ein Papagei, sehr bunt gemalt, gell? Und kommt zu uns an und sagt, so ein Ehepaar wie ihr würde ich gerne haben in Zürich. Und ich fange eine neue Kirche an in Zürich, wenn er nicht auf Zürich kommt. Ich komme aus dem Rheintal und ein Rheintaler ist im Rheintal geboren und stirbt am Rheintal. Genau. Und ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass ein Mensch zu mir gesagt hat, Leo, ich glaube an dich. Ich habe noch nie das Wort gehört, ich glaube an dich. Also, und ich habe gemerkt, das Wort hat in meiner Kirchenlandschaft mir niemand gesagt. Wir haben unsere Zelt draufgeschlagen in Zürich. Und ich habe gemerkt, eine der wichtigsten Eigenschaften, dass ein Leiter, Leiterin ist es, an Menschen zu glauben. Den Menschen zu sagen, ich glaube an dich. Den Menschen zu sagen, so jemand wie dich, auf dich habe ich gewartet. Du hast ein Potenzial und ein unendliches Profil von Gott bekommen. Wenn wir die Bibel dann anschauen, sie ist voll von, ein Debor hat einen Barak freigesetzt, einen Barnabas, einen Paulus, ein Jethro, ein Moses, ein Moses, ein Josua, ein Samuel, ein Saul, ein Eli, ein Elisa, Noemi, ein Ruth, also Frauen. Deborah, ein Barak, der Barnabas, der Paulus, der Timotheus, der Paulus, der Titus. Also immer haben Menschen andere Frauen und Männer nachgezogen in der Leiterschaft. Und die sind ja alles Leiter und Leiterinnen, oder? Euer wichtigster Job, please write it down, schreibt das da nieder. Dein wichtigster Job ist, Menschen freizusetzen. Wenn Leute sagen, wow, du hast so gute Predigten, möchte ich das sagen, ich investiere am wenigsten Zeit in meine Predigt. Obwohl ich im Fernsehen bin, müsste ich meiste Zeit investieren. Ich investiere praktisch meine meiste Zeit in Menschen. Coaching, freisetzen, beten, fördern. Das ist mein Job in der Church. Nicht, dass ich wachse, sondern dass Menschen ihre Berufe können entdecken. Ich habe einen Bibelvers in Offenbarung Kapitel 4, Vers 7. Habe ich mein Konzept entwickelt über Leiterschaft. Ich werde über 4 P's reden, 4 Arten, wie ich in den letzten Jahren Frauen und Männer gefördert habe. Es heisst da, der erste sah aus wie ein Löwe, der zweite wie ein Stier, der dritte hat ein Gesicht wie ein Mensch und der vierte gleich einem fliegenden Adler, also ein Wesen in der Offenbarung. Die katholisch unterwegs sind, wissen das, dass Theologen das auslegen, das sind die 4 Evangelien. Oder die 4 Evangelien, ist das bedeutet. Und ich sehe in diesen 4 Wesen sehe ich eine Leiterschaftsmöglichkeit. Und ich tue das als Leiterschaft ganz kurz erklären. Erstens, ein Loi steht für mich für Leidenschaft, für Passion. Also man sagt, ein Loi sucht sich das Land zum Leben aus, gemäss seiner Leidenschaft. Oder ob ein Loi wohnt beim Wasser, bei den Bergen oder bei den Bäumen, ist gemäss der Leidenschaft. Meine erste Frage, die ich einem Menschen stelle, der am Sonntagmorgen ins ICF kommt, erstens, glaubst du an Jesus? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist immer, was ist deine Leidenschaft? Für was schlägt dein Herz? Wenn du alles Geld auf der Welt hättest, was würdest du am allerliebsten machen? Die Antwort Nummer 1 bei den Christen ist immer, oh, meine Leidenschaft ist, ich möchte den Willen von Gott tun. Sag ich immer, fuck nochmal. Das ist meine Antwort. Das verstehen Christus Wort. Sind alle schockiert. An dem Tag, wo du Jesus nachfolgst, sagst du ja, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst mir. Das ist ein No-Brainer. Sondern, was ist die Leidenschaft, die Gott in dein Herz hineingelegt hat? Für was schlägt dein Herz? Für was brennst du? Was würdest du am liebsten verändern? Ich habe einen Mann gehabt, bin ich zum Mittagessen gegangen und habe ihn gefragt, was ist deine Leidenschaft? Dann sagt er, oh, ich weiß es nicht. Dann sage ich, was weiß es nicht? Jeder Mensch weiß, was seine Leidenschaft ist. Ja, ich will den Willen von Jesus tun. Und jeder Theologe würde sagen, Halleluja, praise the Lord, korrekt. Und ich habe zu ihm gesagt, Bullshit. Das ist einfach Scheiße, was du sprichst. Was ist deine Leidenschaft? Ich gehe jetzt aufs WC, 5 Minuten. Und dann will ich wissen, was ist deine Leidenschaft? Ich bin aufs WC gegangen, brauche nochmals nicht so lange. Habe gewartet, bin zurückgekommen. Habe ihn gefragt, was ist deine Leidenschaft? Und dann war seine Antwort, ich möchte den Job haben, den du machst, Leo. Die meisten Frauen und Männer sehen jemanden auf der Bühne und sagen, ah, das möchte ich auch. Oh, ich möchte auch Worship, ich möchte auch leiten. Mir getraut sich das nicht zu sagen. Wir Schweizer sind demütig. Wir sind so demütig, ich will den Willen von Gott tun. Demut heisst, ich habe den Mut. Ich habe den Mut, um zu sagen, das, was du hast, will ich auch. Das ist Demut. Verstehst du, was ich meine? Das ist Demut. Ich habe den Mut, das zu sagen. Kein Problem. Ich sage zum jungen Mann, wenn das deine Leidenschaft ist, ein Leiter von der Kirche zu werden, muss ich nicht definieren, richtig oder falsch. Wenn das deine Leidenschaft ist, kommt das zweite Gesicht, der Stier, Playfield. Playfield, ein Stier, wenn der auf die Weide geht, braucht es daheim. Ich bin ein Bauernsohn, kannst du das nächste Bild bringen, der Playfield, der Stier? Nein, der Stier. Der Stier. Genau der. Ich bin Bauernsohn. Ein Stier kannst du nicht einfach auf die Wiese lassen, der macht alle Kühe tot. Ein Mensch, der nicht leitet, zerstört. Ein Mensch, der nicht leitet, zerstört. Top-Leiter in deinen Kirchen, wenn die nicht leiten können, die zerstören deine Kirchen. Das sind ganz mühsame Menschen, die immer, die leiten nicht, darum zerstören sie. Und ein Stier muss wissen, das ist meine Wiese. Und jetzt zum Beispiel zurück zum Beispiel von dem jungen Mann, der sagt, ich möchte gerne deinen Job. Ist es mein Job, zu überlegen, wo gibt es eine Wiese, wo er seine Leidenschaft ausleben kann. Wo gibt es einen Bereich? Also, niemand wird einfach automatisch ein Senior Pastor, man fängt irgendwo an. Und ich habe zu dem Menschen gesagt, wenn du willst ein Leiter werden, dann fängst du in der Kinderchurch an. In der Jugendarbeit. Im Seniorenheim. Jeder Fußballer spielt nicht in der ersten Liga. Er fährt an Junior F, G, was auch immer. Und er tut sich aufentwickeln. In der Kirche ist genau gleich. Es gibt am Sonntag nur eine Bühne. Da stehe ich drauf. Und ich werde die Bühne auch nicht so schnell verlassen. Das ist meine Bühne, habe ich aufgebaut. Was ist das Problem? Sagen Leute immer, wenn du willst preachen, dann bau deine eigene Bühne. It's not so easy. Und du brauchst ein Playfield, wo sie ihre Leidenschaft einsetzen können. Unser jüngster Sohn, der kleinste, ist jetzt der grösste, er ist ein Leiter. Ihn kann man nicht stoppen. Und er möchte am liebsten mal auch eine Kirche übernehmen oder irgendetwas. Und gesagt, wenn du willst ein Leader sein, dann geh in die Jugendarbeit und übernimm Leiterschaft. Er hat sich überlegt, wo? Auf der Bühne hat er nicht dürfen, auch die Jugendarbeit war die Bühne voll. Dann hat er gemerkt, das Catering in der Jugendarbeit will niemand machen. Dann hat er das Catering übernommen, die haben immer Minus gemacht und hat sich überlegt, wie kann ich bei den kleinen Kindern mit 16 Jahren das Geld aus dem Sack nehmen. Und hat Hotdog verkauft und Cola und macht jeden Sonntag 50 Franken Gewinn mit den Teenagern. Die haben nämlich Geld von den Eltern. Und dort lernt er Leiterschaft, Team bauen und auch ein Unternehmer sein. Weil wenn du irgendeine Kirche leitest, musst du ein Teamleader sein und auch ein Unternehmer, sonst ist deine Kirche schneller pleite als nicht. Also wenn du die Leidenschaft fragst, was ist deine Leidenschaft? Zum Beispiel, wenn jemand sagt, meine Leidenschaft ist Worship. Ich möchte ein Worship-Leiter sein. Ist der Sonntag Bühne zu gross und zu professionell, also brauchst du Playfield, einen Ort, wo du Worship-Leiter kannst anfangen lernen, in einem Ort, wo Fehler keine Rolle spielen. Das kann eine Jugendarbeit sein, bei der Frauenkirche, wo auch immer. Verstehst du mich? Wo auch immer. Ja, bei den Frauen ist nicht Qualität, sondern das Reden miteinander ist wichtig. Also, ich habe einen Satz niedergeschrieben. Und zwar, träum gross in deinem Leben. Träum gross. Träum gross. Träum gross. Aber handle klein. Die meisten Kirchen sind mit einem Mindset ausgerüstet, wir denken nicht gross. Ein Schweizer denkt nicht gross. Wenn in der Schweiz jemand gross wird, dann macht man den wieder klein. Denk an Roger Federer, der Star auf der ganzen Welt im Tennis spielen. Sagen die meisten, hast du einen arroganten Sieg? Hat er in Lenzerheide hat er ein Spielhaus gebaut, hat der Nachbar die Sicht weggenommen? Das ist der Schweizer. Der Schweizer mag niemandem Erfolg gönnen. Und kaum ist Roger Federer in China, ist er ein Gott, ein Star. Und die Mentalität haben wir auch in der Kirchenlandschaft. Sag deinen Leuten Träume, dass mit Gott ist nichts unmöglich. Als ich auf Zürich bin, habe ich gesagt, Gott, ich werde die grösste Kirche bauen, die es jemals in der Schweiz gegeben hat. Sag das mal. Dann heisst, du bist stolz, arrogant, eingebildet, Minderwertigkeitsgefühl. Dann sage ich immer, ja und? So what the fuck? Wir machen die Leute immer klein. Feier mit den Frauen und Männern mit, die Erfolg machen. Be happy. Freu dich mit denen mit. Ich habe mich so gefreut über das Gebäude heute hier. So ein cooles Gebäude. Ich habe mich gefreut. Ich feiere mit euch. Ich habe ja auch ein gutes Gebäude. Danke, Mansuli. Verstehe ich? Aber handle immer klein. Fang immer mega klein an. Das Nächste in diesen vier Gesichtern, Person. Es braucht immer eine Person, die jemand coacht. Bei uns im ICF, jede Person hat einen Coach. Jemand, den du coachen. Wie tun wir coachen? Ganz hochkompliziertes Ding. Es gibt drei Fragen, die jeder Coach stellt. Die erste Frage, die ich du coach, ist, was kann ich für dich tun? Das ist die teuerste Frage, die du stellen kannst. Ich habe meine Schwester gefragt in Italien, was kann ich für dich tun? Dann sagt sie, Leo, ich möchte gerne einen Gemüseladen aufbauen. Ich habe kein Geld. Dem Moment, wo du die Frage stellst, muss auch dein Portemonnaie locker sein. Sonst musst du die Frage gerne nicht stellen. Verstehst du, was ich meine? Also, was kann ich für dich tun, bedeutet alles, was ich in meiner Möglichkeit kann, tue ich. Dann haben wir uns das letzte Geld zusammengekratzt, Susanne, Geld von 2 Jahren vom Bankkonto, haben es nach Italien geschickt und dann habe ich auch noch Gemüseladen in Italien. Die zweite Frage ist, was beschäftigt dich? Und die dritte Frage ist, was ist deine grösste Baustelle, die du hast? Meine Frage ist, hast du dir das Team, das du hast, machst du Coaching? Sitzt du an jede Woche bei einem Kaffee oder Tee, wir Christen trinken ja Tee, oder bei einem Glas Wein und fragst, was kann ich für dich tun? Wo stehst du an? Wo sind deine Erfolge? Also jeder Mensch braucht ein Coaching. Der letzte von diesen vier Gesichtern, das ist der Adler. Der Adler ist Perspektive. Und zwar, wenn du eine Person fragst, was ist deine Leidenschaft? Brauchst du einen Ort wie der Stier, wo man sich einsetzen kann? Dann brauchst du einen Coach. Und die Leute brauchen immer wieder Perspektive. Warum tun wir, was wir tun? Wieso machen wir, was wir machen? Ich habe eine Grafik mitgebracht, die mir mega hilft. Und du siehst, da bin ich jetzt. Und das ist meine Zukunft. Und oft gibt es Probleme, es gibt Hindernisse. Ich sage immer, Kirche wäre so einfach, wenn keine Leute kommen würden. Aber wenn keine Leute kommen, hast du auch ein Problem. Menschen suchen immer eine perfekte Kirche. Aber was sie vergessen ist, dass sie nicht perfekt sind. Und wenn nicht perfekte Menschen zusammenkommen und wenn zusammen eine perfekte Kirche machen, ist das in sich ein Widerspruch. Denk mal darüber nach, du bist eine Einzelperson. Wer hat ein Problem mit sich selber? Ich. Jetzt habe ich ein Problem mit mir selber, komme mit mir nicht Schlag, dann will ich heiraten und sagst, wir wollen eine perfekte Ehe haben. Ist in sich ein Widerspruch. Dann sagen zwei nicht perfekte Menschen, komm, wir machen noch Kinder. Das ist der Moment, wo du extrem mutig bist. Mit anderen Worten, Kirche ist immer ein Ort, wo nicht perfekte Menschen zusammenkommen. Niemand ist perfekt. Aber wir dienen an einem perfekten Gott. Kirche ist nicht ein Ort, wo wir perfekt sind, aber wir dienen an einem perfekten Gott im Himmel. Wir müssen den Leuten immer erklären, warum tun wir, was wir tun. Ich sage jeden Sonntagmorgen die drei Sachen gleich seit 20 Jahren. Drei Sachen. Immer das Gleiche. Nicht, weil ich blöd bin, sondern es ist immer das Gleiche. Erstens, wir glauben, dass sich heute Menschen bekehren. Wenn heute niemand zum Glauben kommt, in der Celebration, dann stimmt etwas nicht in der Kirche. Dann sind keine neuen Menschen da. Wenn keine neuen Menschen da sind, dann stimmt etwas einfach nicht. Es müssen sich heute Menschen entscheiden. Es hat noch nie einen Sonntag gegeben in der ganzen Geschichte, wo eine Frau und Männer zum Glauben an Jesus finden. Zweitens, ich glaube an Heilung. Also wenn Gott nicht heilt, wenn Gott nicht Wunder tut, dann gute Nacht. Also Gott macht Wunder, Gott heilt. Und drittens glaube ich heute, dass Gott zu mir selber redet. Dass ich eine Sache mitnehmen kann und ich gehe heim und mein Leben wird sich verändern. Drei Sachen. Why we do what we do. Warum machen wir, was wir machen? Ich möchte enden mit dem Bibelvers von dem hochkomplexen Bibeltext aus Offenbarung. Jetzt alle Theologen sagen, lack mal weg. Weit hergeholt die Brücke, aber man kann alles stretchen. Sei flexibel, sagt die Bibel. Immer wieder riefen die vier mächtigen Gestalten Preis, Ehre und Dank dem für den, der auf dem Thron sitzt und ewig lebt. Also die vier Gestalten nur ein Ziel gehabt, den Namen von Jesus gross zu machen. Und mein Ziel, das ich habe, ist nicht, den Namen Leo Bicker gross zu machen. Bicker heisst schon grösser. Das ist für mich mega schwierig. Aber es heisst, es geht nicht um mich. Es geht um Jesus. Aber Talent, das ich überall von Gott habe, will mich Gott eines Tages fragen, was hast du mit deiner Leidenschaftsgabe gemacht? Was hast du mit dem gemacht? Und ich möchte nicht sagen, Angst hat mich bestimmt, sondern ich bin mutig in meinem Leben. Ich habe die Leute gefragt, kennst du Jesus? Wenn ja, praise the Lord. Wenn nein, ich führe dich zu Jesus. Und dann war meine Frage, was ist deine Leidenschaft? Das hat Gott in die Menschen gelegt. Ich muss nicht über Leidenschaft definieren. Wie kann ich die Person einsetzen, wie ein Stier, ein Wissen geben, wo die Person sich austoben kann? Und wenn die Person ein Playfield hat, braucht sie eine Person, die sie coacht, wo sie unterstützt, wo sie glaubt. Und wenn das eine Person hat, braucht sie den Adler, dass du nie vergessest, wieso tue ich, was ich tue. Am Ende kann ich heute sagen, in ICF Zürich, wir nicht ein Prediger, nicht ein Worship-Leiter, wir haben Dutzende von Preachers, Hunderte von Leiters, von jung bis alt, weil das ist eine Kultur, wo wir durchgehend durch alle alten Stufen durch. Innovatives Leiten bedeutet, dass ich 80% von meiner Zeit investiere in Menschen. Church, it's people. And people matter. Church sind Menschen und die spielen für Gott eine ganz grosse Rolle. Ich sage Amen.
Danke vielmals, du kannst gerade oben bleiben. Bleib mir da. Ja, und auch mit dem Leo und dem Hans-Ueli kommen wir zum Mutstuhl. Wollt ihr nicht so nah miteinander sitzen?
Nicht zu nah.
Er hat immer Angst vor mir, Hans-Uli.
Beziehung zwischen Pastoren, Pastorinnen und Unternehmer, Unternehmerinnen, die ist zum Teil sehr kompliziert. Was braucht es, dass sie funktioniert?
Wie bei allem braucht es, man muss den anderen zuerst respektieren, muss sich einen anderen nie versetzen können und es braucht Toleranz. Es ist ein Grundsatz, natürlich, oder es prallen zwei Welten aufeinander. Wie der Unternehmer, der schickt einem Kunden eine Rechnung für eine Leistung, die er gebracht hat. Die Kirche bringt auch eine Leistung. Die können keine Rechnungen schicken. Die sind angewiesen, dass freiwillig jemand zahlt für das, was sie leistet. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und das ist das, was es ausmacht oder das, was manchmal auch schwierig macht wahrscheinlich. Wir können eine Rechnung schicken für eine Leistung. Meine Leute, oft auch Weltleute, sagen natürlich, die Kirche, die beten einfach, da soll das Geld vom Himmel oben runterkehren und dann nachher ist es erledigt. Versteht ihr, was ich meine? Das sind zwei Welten, die wahrscheinlich immer wieder aufeinander prallen, weil das nicht zwei gleiche Businessmodelle sind.
Oder meine Antwort ist immer, wenn Geschäftsmänner oder Frauen der Kirche sind, denken die Leute immer, ah, super, ich kenne die Person, die gibt mir einen guten Rabatt. Und bei uns im ICF sage ich immer, ich mache Geschäfte mit Christen und zahle 10% mehr. Jemand, den ich nicht kenne, dem ziehe ich die Hosen runter. Und ich hasse das, wenn die Leute in der Kirche das Gefühl haben, wir haben Geschäftsmänner, wo ich eine Connection habe und dann gibt mir etwas billiger. Bei uns im ICF sage ich immer, wir zahlen an einen Geschäftsmann mehr, 10% mehr. Das ist meine Einstellung. Und ich glaube, das ist das, was ein Geschäftsmann hässlich macht. Das Gefühl hat, wir sind einfach ein Objekt, um Geld zu generieren. Sondern ich sage immer, lass uns die Firmen, die wir haben, brauchen in der Church, aber mehr Geld geben als einen Interdiscount oder einen Lidl. Sondern wir sind die gleiche Familie. Macht doch keinen Sinn, dass ich meine besten Freunde das Geld aussuche und jemanden, den ich kenne, mehr zahle. Wir müssen die Freunde, die wir kennen, denen müssen wir mehr geben. Das ist meine ganze Haltung.
Was würdest du sagen, wenn als Unternehmer, wann macht ein Pastor seinen Job gut? Was erwartest du von einem Pastor?
Ein Pastor macht seinen Job gut, wenn er das, was er erzählt, erlebt.
Ja, und das, was ich auch liebe von den Geschäftsmann, die stellen extrem gute Fragen. Ob auch, jemand hat gesagt, ein Geschäftsmann hat mir gesagt, was ich hasse an Kirche, ist oft so ein Sozialclub. Jemand wird Pastor oder irgendetwas und macht 1000 Kaffee-Dings, aber und leitet nicht Firmen oder Kirche, auch dass Leute können eben Leiterinnen werden. Und sie stellen einfach gute Fragen, wo man sich muss in den Spiegel schauen. Und ich liebe das, wenn ich auch mit dir zusammen bin, Hans-Uli. Du stellst mir ab und zu sehr gute Fragen. Und zum Glück habe ich immer gute Antworten.
Ab und zu stellst du gute Fragen.
Nein, er stellt sehr gute Fragen.
Aber die Fragen, die Unternehmer stellen, die nerven dich oft auch.
Nein, zum Beispiel, oder die erste Frage ist immer, wenn ich zum Beispiel Geld sammle für irgendein Projekt, dann stellt ein Unternehmer die Frage, ja, würdest du das mit deinem privaten Zelt Geld zahlen? Wenn ich sage, ja, nein, dann sagt er, wieso soll ich denn Geld geben? Weil ein Unternehmer geht mit seinem eigenen Geld ins Risiko. Aber die Kirche haben oft ein Projekt und der Pastor fragt alle anderen. Und ein Unternehmer wird fragen, würdest du mit deinem privaten Geld das unterstützen? Wenn ich sage, ja, kann ich sagen, ja, ich würde all in gehen, ist er dabei? Dann sagt er, nein, dann sagt er, das ist Kamikaze.
Jetzt, du hast ja vorher gesagt, Leo, dass ihr, du hast das Wort Unternehmer gebraucht, dass ihr unternehmerisch unterwegs seid.
Ja, also Unternehmen ist einfach, ich möchte, dass die Leute nicht nur denken im Kirchenrahmen, sondern wenn wir zum Beispiel eben Kirchen Gottesdienst haben, Celebration haben und wir haben das Catering draus, ist doch super, wenn wir Geld können verdienen durch das Catering, weil sonst gehen die gleichen Leute raus und geben das Geld dem Hiltl oder Tibitz oder irgendetwas. Also ich kann noch so schlau sein, um zu überlegen, wie kann ich das Geld in meinen Kirchen behalten? Weil die Leute essen und trinken ja. Also kann ich auch so anbieten, am Sonntag, wir verkaufen Pizza und Hotdog, da kann man mein Geld kann man generieren, wo die Leute sowieso ausgehen. Das ist unternehmerisches Denken. Kiel ist nie eine Firma, aber man muss gleich ein bisschen unternehmerisch denken.
Was könnte dann Kiel lernen von unternehmerischem Denken? Was ist das, wo du denkst, das sollten jetzt doch die Pastoren, Kiel, Leitungsleute endlich einmal checken?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass Kiel auch den Mut haben, oft, oder höre ich mindestens, ich bin ja zu wenig drin, dass die Leute auch nicht so entlöhnt werden, wie es sonst entlöhnt würden für Arbeit. Das finde ich nicht gut. Grundsätzlich sollten wir als Kirche, natürlich muss man da mehr Rücksicht nehmen, wenn man von den Spenden lebt. Aber grundsätzlich müssen wir, wenn ich jetzt Kirche wäre, Mitarbeitenden, ein vernünftiges Salär geben, dass sie verantwortlich mit dem Salär umgehen können. Und wir haben das Gefühl, Leute, die in einer Kirche tätig sind, die müssen irgendwie karikativ tätig sein oder müssen sich fast entschuldigen, wenn sie etwas wird verlangen für ihr Geld, für ihre Leistung. Das finde ich falsch. Wenn ich bei mir, also in der Gastronomie, hat man Gesamtarbeitsverträge. Da wird mir gesagt, wie viel dass ich einen Mitarbeiter muss zahlen muss. Und dann, ja. Das ist so ein unternehmerisches Risiko. Entweder spiele ich oben das Geld rein, was ich unten muss zahlen muss, und sonst gibt es mir einfach nicht mehr. Bei den Kirchen ist es ein bisschen anders. Die machen oft einen Aufruf und sagen, du lange noch mal hin und rechts her. Wir brauchen ein bisschen Geld. Aber das sollte eigentlich nicht aus Hand sein. Wenn eine Kirche gesund ist, sage immer, wenn sie geistig gesund ist, ist sie ja finanziell gesund.
Kannst du etwas sagen? Du hast sehr viel von deinem Mut zum Risiko erzählt, jetzt aus deinem Business-Background. Wo würdest du finden, müssten wir Kirchen ein bisschen mehr Mut zum Risiko zeigen?
Ja, nur mutig sein allein lange nicht. Das kommt nicht gut raus. Das geht sehr schnell in Übermut. Ich habe die Frage nicht beantwortet, wo ihr mutiger müsstet sein. Ich stelle sehr viel Mut fest. In vielen Kirchen müssen vielleicht manchmal mutiger sein, einfach selber vorzustehen, selber die Sache in die Hand zu nehmen. In Kirchen wartet man immer, wie es der andere macht. Das ist in allen Kirchen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in der FVG. Ich rede jetzt einfach, wir nehmen an, wir haben auch ein paar hundert Schöfer, die am Sonntag kommen. Es sind immer ein paar wenige. Immer ein paar wenige und immer die gleichen, die ziehen am Karren. Und denken, manchmal sollte man die anderen herausfordern, kommen, packen. Du hast es vorher gesagt. Die Leute schauen, was sie Fähigkeiten haben und einsetzen. Ich glaube, dort dürfen wir mutiger sein und auch ehrlicher sein in der Stündler Welt untereinander, da aufeinander zuzugehen und zu sagen, hey, lass das, kannst du machen.
Leo, wie erlebst du das Miteinander in dieser Samsung Hall? Ihr seid hier nicht mehr in einem eigenen Gebäude, es ist so ein bisschen euch, ich komme nicht ganz raus, aber da laufen ja auch ganz andere Geschichten. Aufbauen, abbrechen, jedes Wochenende. Wie erlebst du das?
Also wir haben ja von Anfang an nie ein eigenes Gebäude, das uns gehört. Wir waren ja immer eingemietet, im Mark Hall oder im Kino irgendwo. Und ich habe das mega spannend gefunden, dass Kirche und Welt so notlos aneinander vorbeigeht. Und es ist eben für eine Kirche mega inspirierend. Dann bist du in einem Gebäude, Samsung Hall, wo sie eine Woche vorher ein Konzert oder bauen etwas auf für einen grossen Konzern. Und ich gehe immer schauen, ein bisschen, was machen die, wie bauen sie das auf. Und es gibt uns mega viele kreative Ideen. Weil die haben ja Geld ohne Ende, die haben ja die besten Leute angestellt. Und ich finde, in einer Halle zu sein, die von anderen benutzt wird, ist für mich nur inspirierend. Weil ich lernen von anderen Events oder wie sie Sachen machen oder Bühne aufstellen. Einmal haben sie in Samsung Hall Decken, so LED-Wand drauf gehabt, links und rechts und so Sachen gemacht, mit so einem Laufsteg. Das hat mir bewusst gemacht, hey, man kann auch ganz neu denken. Ist mega inspirierend. Und natürlich auch zum Leute einladen, ist es mega einfach. Es ist kein Kirchengebäude. Samsung, seinen Namen kennt jeder. Und die Leute sagen, da bin ich schon mal gewesen, oder? Und zum Leute einladen ist es mega, mega. Die Schwemmhille, bist sicher nicht in einem Sektengebäude. Den Ruf haben wir definitiv nicht. Macht es mega einfach.
Ich habe gehört, wir sind nicht so transparent. Wir sind sehr transparent. Die Halle gehört 8 privaten Investoren. Und betreiben tue ich sie exklusiv. Also transparenter kann man gar nicht sein.
Ich habe nicht gesagt, ihr seid nicht transparent. Da hast du vielleicht...
Okay. Und wir sind Sockelmieter, so, das ist noch genau. Zum Geschichte zum Ende.
Genau. Herzlichen Dank, dass ihr uns ermutigt habt. Willst du noch etwas sagen?
Sie müssen alle Monate eine Rechnung zahlen.
Ja, er ist Unternehmer, genau. Er hat mich... Ich habe angefangen in Schweiz, gesagt, Hans, wir müssen nach Kiel. Da habe ich gemerkt, okay, es braucht eben beide Teile.
Danke vielmals, dass ihr uns Einblick gegeben habt in euer Leben und in eure Passion. Herzlichen Dank.
Dankeschön.